Ja, wir dürfen mit viel Dankbarkeit und großer Freude hier zusammen sein. Ich meine, wenn man die Turbulenzen der Welt und die Nöte der einzelnen Menschen ringsum beobachtet, vielleicht miterlebt, wie sehr dürfen wir uns dann freuen, liebe Geschwister, dass wir einer solchen Teilhabe, mit einer solchen Teilhabe beschenkt worden sind, nämlich diese Teilhabe am Wesen, an der Liebe und an den Heilsplänen des himmlischen Vaters. Das ist einfach das Größte, dass unser lieber Heiland Jeschua uns diesen Weg zurück zum Vaterherzen ermöglicht hat. Das ist meines Erachtens einfach das Allergrößte. Nun, ich möchte euch begrüßen mit den Worten aus dem Buch Mose, dem fünften Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 3 und 4. Zwar aus dem Lied Mose. Wir werden am Samstag dann, am Schabbat, über das Lied Mose und des Lammes etwas sagen. Dies als Vorausgeschmack. So heißt es in diesem Lied des Mose: Denn den Namen Jahwes rufe ich aus, gebt Ehre. Andere Übersetzungen sagen: Gebt Größe unserem Gott. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Also das war eine frohe Botschaft für die Menschen damals, denn es gab ja zu jener Zeit aber tausende von Göttern und Götzen, die die Menschen beherrscht hatten, die sie in Finsternis und Dunkelheit und Freudlosigkeit gefangen hielten, in Quälereien, Ausbeutung, in mörderischen Absichten. Da war es der offenbarende, sich offenbarende himmlische Vater, der sich dem Israel, diesem kleinen Völklein, offenbarte. Und im Zusammenhang mit den Themen dieser Woche möchte ich auch darauf hinweisen, was da steht, nämlich der Fels, der himmlische Vater, seine Wege, sie sind vollkommen, sie sind recht. Vollkommen und recht. Wer von uns heute Abend, der so zurückblickt in sein vergangenes Leben, kann wirklich sagen, bis zu diesem Augenblick hier heute Abend war alles in meinem Leben gemäß Gott des Plan und Willen vollkommen und recht. Also ich habe oft rebelliert und ich tue es immer noch, ich habe manchmal Mühe, mit den Wegen Gottes übereinzustimmen, sie einfach so immer voller Freude und Dankbarkeit anzunehmen. Natürlich tue ich das dann auch, aber so im Augenblick jeweils, wenn gewisse Dinge hereinbrechen im Leben, da kann ich nicht gerade jubilieren und sagen, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Dann würde ich mich selbst belügen und anheucheln, sag ich mal. Aber es ist eine Grundtatsache und wir bekennen uns dazu, dass die Wege unseres himmlischen Vaters vollkommen sind und recht. In Anlehnung an Römer 8, 28, ein allbekannter Ausspruch des Paulus: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alles, ist nicht so einfach, zum Besten mitwirkt. Aber wir kommen immer wieder zurück zu diesem Punkt. Auch wenn wir siebenmal am Tage vielleicht hadern oder aufgeregt oder nervös oder aggressiv reagieren auf bestimmte Dinge und Gegebenheiten, die uns nicht so passen, dann sammeln wir uns wieder vor unserem lebendigen Gott, Jeschua, zu Rechten und finden zu diesem Ausgangspunkt zurück. Und demütig sagen wir dann, es ist doch so. Es ist doch so, wir bekennen es, nicht? Seine Wege All sein Tun ist vollkommen und seine Wege sind recht. Ja, wir alle hier, liebe Geschwister, glauben ganz fest. Ich nehme das an, setze das voraus. Wir kennen uns ja zum Teil schon recht gut, dass wir zu diesem Gott gehören. Nicht zu irgendeinem der Tausenden von Götzen und Göttern, die auch heute überall wieder herumschwirren und ihr Übles treiben. Denn die Menschen suchen und suchen nicht bei den Göttern. Ich habe gerade auf dem Herweg gelesen, wie in Bern ein Schamane sein Büro aufgemacht hat, Riesenerfolg verbucht. Also die Protestanten rennen nur gerade so zu ihm hin, nicht? Bern ist ja protestantisch vorwiegend, nicht? Also die Götter haben Zulauf, die Götter, weil anscheinend eben die Menschen nicht gelehrt worden sind. Ich sage jetzt das mal so, den lebendigen, wahren Gott, diesen Gott Israel zu kennen, kennenlernen zu dürfen, dessen Wege, dessen Tun vollkommen ist und dessen Wege recht sind. Wenn ich diesen Gott kenne, dann brauche ich auch keine Götter mehr, nicht? Dann werde ich auch nie zu Göttern eilen oder dahin Rat suchen. Wir sind alle versucht, in gewissen sehr schweren Augenblicken im Leben nach irgendwelchen anderen Hilfsquellen Ausschau zu halten. Also die Versuchung kann da sein. Das ist dann eine Frage der lebendigen und intensiven Beziehung zu diesem lebendigen Gott Israel, so wie Jeschua, unser Heiland, diese Beziehung hatte. Wir wollen in diesen Tagen auch ein bisschen sehen, wie er denn diese Beziehung hatte. Und einfach uns daran erinnern. Ich meine, uns ist ja nichts Fremdes von dem, was ich in diesen Tagen sage. Aber es möge eine Ermutigung sein, eine Hilfe. Ja, das wesentliche Kennzeichen dieses Gottes Israels ist ja, was Paulus im Römerbrief den Gläubigen dort schreibt, im Kapitel 4, Vers 17 und 18, der die Toten lebendig macht. Das ist das wesentliche Kennzeichen des Gottes Israels. Darin unterscheidet er sich von allen Göttern. Jeschua sagt einmal in Johannes 8, 44, dass die Götter sind Menschenmörder. Satan, der Teufel, ist der Inbegriff eigentlich aller Götter und Götzen. Sie sind Menschenmörder. Sie gaukeln zwar dem Menschen vor, ihm wohl zu tun, ihm sehr nahe zu sein und helfen manchmal auch. Und irritieren so den Menschen, machen ihn unsicher, aber ziehen ihn so von Gott, dem lebendigen Schöpfer, der alle Menschen geschaffen hat, weg. Welch ein Geschenk, liebe Geschwister, dass wir glauben dürfen, unser Gott, der Gott Israels, er ist der Gott, der Tote lebendig macht. Totgemachte lebendig macht. Das ist sein zentrales Wesen. Das ist seine Wesenseigenschaft, die zum Wesen der Liebe gehört. Und das haben unsere Glaubensväter sehr früh erkannt und geht durch die ganze Schrift hindurch als gewaltiges Zeugnis, der die Toten lebendig macht. Unser Heiland Jeschua bezeugt in Lukas 20, 38 vom himmlischen Vater, dass er was, oder dass für ihn was, alle Menschen leben. Das heißt, anders ausgedrückt, dass für ihn alle Menschen leben, dass es nie jemanden geben wird am Ende der Zeiten, wenn die Zeiten, die Äonen vollendet sind, der nicht leben würde. Das heißt, in seiner Gnade. Das ist eigentlich damit gemeint. Wenn wir in Lukas 20 hineinschauen, wie schön, also diese Diskussion da mit einigen Sadduzäern, nicht? Die Sadduzäer glaubten ja nicht an die Auferstehung. Sie wird als Sekte bezeichnet in der Bibel. Sie war die ärgste Feindin unseres Heilandes, nicht die Pharisäer, sondern die Sadduzäer waren eigentlich die Feinde Jeschuas. sind ja viele Priester, sind ja gläubig geworden, Pharisäer sind ja sehr viele gläubig geworden, heißt es im Johannesevangelium und anderswo. Aber die Sadduzäer, sie wollten Jeschua den Mund verbieten, sie wollten ihn weghaben, weil er von der Auferstehung sprach und vom Gott, der lebendig macht, für den alle leben, auch nach dem Tode. Und sie glaubten an kein Weiterleben nach dem Tode, die Sadduzäer. Das hat ihnen nicht gepasst. Sie wollten diesem Gott nicht begegnen, dem Gott, den ihre Väter bezeugt hatten, denn die Sadduzäer-Sekte war also weit weg. Sie waren der griechischen, hellenistischen Kultur zugetan, den Römern gegenüber sehr offen. Sie waren allen weltlichen Philosophien und Spekulationen ergeben und offen. Darum passte ihnen ihr eigener Gott, der sie ja erwählt hatte, nicht. Und so kommt es oft zu Diskussionen. Zusammenhang mit der Frau, die 7 Männer geheiratet hat. Und was soll jetzt sein? Ha, wenn es eine Auferstehung gibt, haben sie Jeschua gesagt, die Sadduzäer, da hast du dann drüben einen schönen Salat. Wenn ein Mann hier 7 Frauen hatte, welche Frau gehört dann zu ihm? Rechtmäßig, nicht? Jetzt nur so ein kleines Beispiel. Und da sagt Jeschua im Vers 34, die Söhne dieser Welt, also in diesem Zeitalter, in diesem Äon, hier in diesem Zeitalter wird geheiratet, nicht? Heiraten und werden verheiratet. In diesem Zeitalter, ist ja klar, heiraten ja viele, die meisten. Die aber würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein. Also da geht es mal um die Erstlinge, die dann drüben sein werden, ihre Herrschaft antreten, werden nicht heiraten, nicht? Jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Das gibt es dort nicht. Denn sie können auch nicht mehr sterben. Man kann dort auch nicht mehr sterben. Denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes. Da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet. Das hat den Sadduzäern nicht gepasst. Wenn er Jahwe, sagt Jeschua von seinem Vater, wenn er Jahwe, Mose nannte Jahwe, was, sagt Jeschua, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Er ist aber nicht Gott der Toten. Das heißt, im hebräischen oder aramäischen Kontext, bei ihm gibt es keine Tote im Endeffekt, nicht? Weil er eben der große Gott ist, sondern er ist Gott der Lebenden. Und dann kommt die Schlussessenz, denn für ihn leben einige, nein, alle, alle. Ihr Lieben, das ist unser Gott, dem wir dienen. Wenn ich dieses Bekenntnis im Herzen trage, das ist so umwerfend und gewaltig. Und wie viele Gläubige wollen uns das gerne nehmen, nicht? Entsprechend ihres Erkenntnisstandes. Nein, ich glaube Jeschua wortwörtlich dem Heiland, wenn er sagt, denn für ihn leben alle. Das sagt er den Sadduzäern ganz klar als lebendiges Zeugnis. Wir haben heute viele Institutionen, Einrichtungen in der Welt und die wollen uns weismachen, dass es eben kein Jenseits gibt, überhaupt kein Leben gibt. Letztens sagte mir ein Mann, und ich schließe mich der Kremation an, denn die Kremation ist der Ausdruck dessen, was die Sadduzäer meinten. Es gibt keine Auferstehung. Also wenn jemand sich kremieren lässt, verbrennen lässt, bezeugt er damit, ich leugne die Auferstehung, es gibt nichts mehr drüben. Nicht, das ist ja der Sinn der Kremation, des Verbrennens des Leibes. Daher das diese Entscheidung kam ja von einer Freimaurerloge, die klar die Auferstehung leugnete und hat ganz bewusst und gezielt das Verbrennen des Leibes eingeführt. Als Protest gegen den jüdischen Glauben und als Protest gegen den christlichen Glauben. Aber das berührt uns nicht. Ich meine, zwei Glaubensschwestern aus unserem Kreis sind ja von den katholischen Angehörigen extra verbrannt worden, kremiert worden, um uns eins auszuwischen. Weil die wussten, dass wir das lehren. Aber dann habe ich eine Schwester, 3 Tage vor ihrem Sterben, konnte kaum noch sprechen, und da hat ihr Sohn mit großem Genuss gesagt auf dem Sterbebett, und wir werden dich verbrennen. Ja, weil du zu der Sekte da gegangen bist. Echt. Und ich ging dann zu ihr, hat sie so geweint und gesagt, und ich kann nichts mehr machen, sie hat noch mit letzter Kraft. Und dann habe ich ihr gesagt, Marie, hör mal, unser Gott ist der Gott der Lebenden. Ob du verbrannt wirst oder nicht, ach, was soll's. Der steht darüber. Wenn wir freiwillig entscheiden können, würden wir es nicht tun, aber als Bekenntnis, aber wenn man über uns verfügt ab und zu, stellt dir vor, wenn jetzt die Verbrennung des Leibes als Entscheidung von irgendwelchen religiösen Fanatikern mächtiger wäre als der Wille unseres Gottes, was hätten wir für einen armseligen Gott? Das wäre ein Götze. Und dann hat sie gestrahlt, nicht? Ich habe sie sinngemäß wiedergegeben. Hat sie gestrahlt und konnte im Frieden sterben. Ja. Also ihr Lieben, unser Gott, dem wir die Ehre geben, auch diese Woche wollen wir ihn ehren darin, weil er der Gott der Lebenden ist. Wir alle sterben langsam ab, nicht? Stimmt's? Ah ja, Schritt für Schritt. Unser irdisches Leben geht dahin. Was sollte das ganze irdische Leben, ja, entschuldigt, das sind ein paar Jüngere da, die jetzt eigentlich noch recht aufblühen, ja, zum Leben aufblühen, nicht? Aber wir Älteren, nicht so nach 60 und weiß ich was. Bitte? Ah ja, unter 60 ist man noch voller Dynamik und Power, nicht? Also, ihr Lieben, wir freuen uns, dass wir einem solchen Gott dienen dürfen. Das heißt vielmehr, dass er uns sein Wesen geoffenbart hat inmitten einer armseligen, hoffnungslosen Welt. Also, er ist der Vater des Lebens, der uns in seinem Maschiach, seinem Messias, seinem Gesalbten, uns und alle Menschen von der Sünde und der Folge der Verdammnis in Adam vor dem Vater oder dem Vater als Gerechtfertigte wiederhergestellte darbringt. Unser Yeshua, mit großer Freude tut er das. Im Römerbrief Kapitel 5, Vers 15 erinnern wir uns wieder mal dran an diese herrlichen Stellen, wie dann Paulus gesegnet, voller Freude, nachdem er mal in der jüdischen Sekte war, in dieser gewalttätigen, ich sage gerne Taliban-Sekte. Paulus war ja Mitglied der gewalttätigen Sekte. Es gab ja 7 Gruppierungen unter den Pharisäern und Paulus gehörte zu dieser schlimmen Sekte. Also die brachten die Leute einfach um, wenn sie nicht so glaubten, wie sie das meinten, nicht? Er bekennt ja später, der ich ein Gewalttätiger war und, nicht? Nachdem ihm Yeshua sich offenbarte nach dem Willen des Vaters. Und er schreibt dann später, voller Freude, Römer 5, 15, mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Hoppla! Das sind gewaltige Aussagen. Mit der Übertretung ist es dann nicht so. Also mit dem Tode ist es dann nicht so wie mit der Begnadigung. Nicht? Dass das ja jeder weiß in Rom, nicht in der Hauptstadt damals, da ist ja gar viel geschehen. Und da wollte Paulus, dass diese wissen, dass es mit der Übertretung nicht so ist wie mit der Gnadengabe. Nicht? Also mit der Übertretung ist es nicht so, aber nicht so wie mit der Gnadengabe, mit dem Geschenk des Vaters, mit der Liebe des Vaters. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, in den Tod gekommen sind, die vielen heißt alle, so ist viel mehr, und damit will er ausdrücken, es ist der Gott der Lebenden, dem wir dienen. Da ist viel mehr Leben als der ganze Tod zusammen. hebt dieses Leben nicht auf. Nö, das ist noch viel mehr Leben als Tod. Da kann so viel Tod und toter als Tod sein, alles toter als Tod sein. Leben über allem ist noch viel mehr. Also, denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist viel mehr in diesem Gott Israels nicht die Gnade Gottes, des Vaters, und die Gabe in der Gnade, das ist unwahrscheinlich, wie unser lieber Paulus das ausdrückt, er hat das kapiert, des einen Menschen, Jeschuas, Hamaschias, gegeben, die vielen überströmend geworden. Gegen die vielen überströmend geworden. Ihr Lieben, wie könnte man dagegen etwas einwenden? Natürlich geschieht das, weit und breit, hüben und drüben. Aber, liebe Geschwister, das sage ich nicht in rechthaberischer Weise, freuen wir uns heute Abend, freuen wir uns auch in dieser Woche, freuen wir uns alle Tage, dass wir solches glauben dürfen. Denn darin beten wir den lebendigen Gott in Geist und Wahrheit an. Damit ehren wir ihn, so wie ihm allein diese Ehre gebührt, wenn wir solches glauben, wie ein Paulus, wie unser lieber Jeschua, unser Heiler, wenn wir das auch bekennen, dazu stehen. Was soll's, wenn wir doch alles verlieren sollten? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir diese Freude im Herzen tragen, dass es so ist. Also dieser Vers 15, ich muss den immer wieder lesen. Wie oft habe ich diesen Vers 15, auch 16, 17, 18, 19 bis 21 und auch noch 6, 1, Römer 6, 1, meinen Kindern schon vorgelesen, als kleine Kinder. Die haben sich dann gefreut, sie haben es noch nicht so verstanden, aber sie haben sich gefreut. Ich weiß, einmal hat die Tabea gehüpft vor Freude, dass sie diesem Gott nun gehört und dass dieser Gott der Einzige ist, der Leben hat, weil in ihm alle leben. Das tut einer Kinderseele gut. Nicht? Da habe ich keine Hölle heiß gemacht, dass sie schön brav ist in der Versammlung und jeden Sonntag mitgeht, weil sie Angst hat mal. Wisst, die meisten Menschen haben ja Angst vor dem Gott. Sie wollen nur nicht in die Hölle. Also ist jetzt vielleicht etwas hart ausgedrückt. Aber wenn ich innerlich so bewegt bin von diesem Gott, der mir geoffenbart ist, über die Propheten, über Jeschua, ihr Lieben, können wir Paulus verstehen, was kann uns denn noch scheiden von diesem Gott? Ja, überhaupt nichts. Denn das Toteste ist nicht annähernd so mächtig. Und das, was am meisten tötet und kaputt macht, ist nicht annähernd so mächtig wie das Leben in Gott. Für uns und für jeden. Dazwischen läuft einiges ab, klar. Auch in den Versen 18 und 19, wir haben die hier ja jedes Mal erwähnt, mehrmals. Wir möchten das zu seiner Ehre tun. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, ihr Lieben, keiner von uns ist gefragt worden, niemand. Also ich habe mich als Pfarrer immer gewehrt und gesagt, nö, ich gehöre nicht dazu. Also mich hat keiner gefragt. Ich bin nicht bewusst in die Verdammnis gegangen, von davon weiß ich nichts. Das gilt nicht für ihn. Paulus war ein Verrückter. Der schreibt da etwas, das ist Spanisch. Böhmische Dörfer, nicht? Sagen manche. Ja, also doch, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch, ihr Lieben, das sind Bekenntnisse und Gebete in unseren Herzen, durch eine Gerechtigkeit. Keine zwei Gerechtigkeiten oder drei Gerechtigkeiten und dann kann man den Tod höchstens ankratzen. Verstehen wir? Oder 100 Gerechtigkeiten, damit man dem Tod vielleicht eine Hand wegnehmen kann. Oder 2000 Gerechtigkeiten, damit man dem Tod ein Bein wegnehmen könnte. Nein. So wie durch des einen Übertretung für alle Menschen die Verdammnis kam, so, sagt Paulus, und genau so, nicht anders, durch eine einzige Gerechtigkeit für alle Menschen die Rechtfertigung des Lebens. Sind sie gerechtfertigt? Ist das unser Glaubensbekenntnis? Glauben wir das? Bekennen wir das auch zur Ehre des lebendigen Gottes, der die Toten lebendig macht? Da hat der Tod mit all seinen schrecklichen Auswirkungen mit den grausamsten Auswirkungen des Bösen nichts zu sagen mehr. Nicht. Wenn Gott den Mund öffnet, hat die grausamste Grausamkeit der Grausamkeiten nichts mehr zu sagen. Das ist das Zeugnis der Bibel. Oder Vers 19, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam, Paulus hebt das so hervor, weil es ihm wichtig ist, dass wir kein falsches Gottesbild haben, sondern ein lebendiges Gottesbild, zur Ehre Gottes und zu unserem Segen. Und so hebt er das hervor, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen, also wieder die vielen alle, in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Das ist ein Faktum. Und da dürfen wir gar keine Einschnitte vollziehen. Sonst würden wir diesen Gott lästern, wir würden ihn verunehren, wir würden ihn Menschen gleich machen, wir würden ihn dem Tode unterstellen. Verstehen wir? Weil ja in Adam, das beglauben ja immer alle, das hört man überall in den Predigten, ja, in Adam, aber in Maschiach, nein, das sind dann nur gerade die Erstlinge. Aber wenn man weiterdenken täte, was mit den Erstlingen geschieht, wozu sie Erstlinge sind, was Gott mit ihnen im Sinn hat, zusammen mit dem Haupt Jeschua, ach, welch eine Freude würde durch die Gemeinden gehen, welch ein Jubel, welch ein Halleluja, welch eine Gottesliebe, die nicht aus Angst oder aus irgendwelchen eigenen Überlegungen, um seine eigene Haut zu retten, gläubig sein möchten, sondern aus Liebe, aus Dankbarkeit, weil sie einen großen Gott haben. Wir können ja verstehen, warum David und die Leute damals oft tanzten vor diesem Gott. Manchmal schütteln die vielleicht den Kopf. Aber nee, die haben begriffen, wer dieser Gott ist. Sie wussten von der Gnade und Begnadigung. Sie hatten es im eigenen Leben ja erlebt. Und es wurde immer wieder gesagt, dass er so die ganze Menschheit, das Volk erwählt hat, für die ganze Menschheit zum Segen sein würde. Zur Heilung und zum Heile. O ihr Lieben, und dann der Vers 20b, wo aber die Sünde überströmend, also überströmend, übers Maß hinaus. Ich weiß nicht, Dorothea, ob dir das auch schon passiert ist, wenn du dem Thomas ein Glas Wasser eingießt, oder was trinkst du am liebsten? Oder bitte Spezi eingießt und du schaust weg und du gießt weiter und der Thomas sagt, das Glas ist schon lange voll, es geht über und du gießt immer noch weiter. Der ganze Küchentisch ist pudelnass und die Hosen von Thomas und unter dem Tisch, alles ist nass. Überströmend hast du ihm Spezi eingegossen, nicht? Also, Paulus sagt das so schön, gell? Wo aber die Sünde überströmend geworden, nicht? Da ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Da schwimmt die ganze Küche von Spezi, gell? Oder das Wohnzimmer, nicht? Ja, also ein Bild. Ihr Lieben, vergessen wir doch das nicht. Ist das nicht einfach gesagt? Aber unsere Theologie ab dem 4. Jahrhundert hat uns alles verdorben. Und macht aus Gott so ein kleines Götterlein, das sich immer mit dem Teufel beschäftigen muss und den Teufel unterordnen muss und dem Willen von Menschen unterordnen muss. Er muss immer tanzen nach der Geige des Teufels und der Menschen. So wird er allgemein gepredigt. Ist doch traurig. Nee, ihr Lieben, nein. Unser Gott, er ist der Gott des Lebens und der Lebendigen. Und wir dürfen, so glaube ich fest, ihr Lieben, schon zu ihm gehören. Weil wir das glauben und ihm auch entsprechend die Anbetung und Ehre geben. Bei aller Mangelhaftigkeit, die uns anhaftet, bei allen Schwächen, die uns immer wieder ereilen, deren wir uns gewiss werden, dann wieder mal in uns gehen müssen und uns schämen, nicht nur vor den anderen, vor uns selbst und auch nach oben nicht. Also mir geht es manchmal so. Also liebe Glaubensgeschwister, Römer 5,15, Gnade des himmlischen Vaters, die Gabe in der Gnade, das hört sich ein bisschen komisch an, überströmend. Im Vers 17 der himmlische Vater geht eben nach Ordnung. Ordnung. Was im Vers 17, Römer 5, 17, kommt uns ein Wort entgegen, das uns fasziniert, passt aber nicht zu uns jetzt in dieser Welt. Es passt gar nicht zu uns jetzt in dieser Welt, aber ist eine zukünftige Bestimmung der Erstlinge. Den Erstlingen zugedacht. Aber wie ihr Haupt, der zuvor auch anders lief, so laufen wir jetzt auch anders als das, was da gesagt ist, was sein wird. Nämlich was? Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, aha, geht um Herrschaft, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, das sind die Erstlinge, eine Auswahl, Römer 11, 25, Apostelgeschichte 15, ein Volk aus den Nationen, eine bestimmte Zahl aus allen Generationen bis zur Entrückung. Sie werden im Leben herrschen durch den einen, den Yeshua HaMashiach. Also wir sind zur Herrschaft bestimmt. Ja, das kann man nicht hinaussagen, in die Welt hinaus proleten, die würden uns gar nicht verstehen. Die sagen, puh, die haben wohl nicht alle Tassen im Schrank. Da hat auch einer in der Nervenheilanstalt gesagt, ich bin der Kaiser von China. Und keiner merkt es nicht. Ja, ihr Lieben, das gibt's. Nee, die Erstlinge sind jetzt herausgerufen als Erstlinge, Römer 8, 18 und folgende Verse. Die Erstlingsgabe des Geistes, gibt es auch eine Zweitlingsgabe, weil sie einmal mit dem Haupte Yeshua alles wiederherstellen werden zum Leben. Weil dieser Gott der Gott des Lebens ist. Und darum dieser Einschnitt, Vers 17, gewaltig. Aber jetzt geht es noch gerade unten durch. Nicht? Man wird älter, vieles geht nicht mehr, wie man möchte. Wie viele ältere Menschen müssen ins Altersheim oder Altenheim oder wie man sagt. Und das ist nicht so angenehm. Ich kenne schon viele, die diesen Weg gegangen sind, inzwischen heimgegangen sind, andere, die gerade davor stehen, ob gläubig oder nicht gläubig. Das sind keine angenehme Zeiten, aber sie gehen auch vorbei. Sie gehen auch vorbei. Es gibt viele andere Umstände, viele Dinge von Leid. Wir werden diesen Tagen über das Leid reden, doch alles hat seine Vollendung. Aber nicht ins Nichts hinein, sondern zum Leben. Das wollen wir mitnehmen. Nun will ich schließen. Wir möchten in diesen Tagen, liebe Geschwister, so kurz sagen, was wir etwa machen werden. Also morgen fahren wir weiter mit dem Thema unser Glaube. Morgen früh. Und dann jeweils in den Abenden werde ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag über die Ökumene und das Wesen der katholischen Kirche etwas sagen, weil das immer wieder aktuell ist. Da läuft ja einiges. Also, bitte?
Schief.
Läuft einiges schief. Ja, ja, es läuft. Ja, 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 gut. Und dann, also das am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Abend. Am Donnerstag die letzte Ölung. Weil wir ja eben auch von den letzten Dingen reden, so jetzt auch heute Abend, dass ich gesagt habe, das Ziel erwähnen, auch Sinn und Zweck der Leiden, der Angst, des Bösen werden wir erwähnen. Da werden wir auch das Sakrament der letzten Ölung einflechten, wahrscheinlich am Donnerstagabend dann. Was ist letzte Ölung, was steckt dahinter? Meine, mir tut es gerade wohl, wenn ich bedenke, das sage ich auch nicht überheblich, dass ich damit nichts mehr zu tun haben muss, weil ich jetzt an den lebendigen Gott glaube, nicht? Ha. Wie oft bin ich gerannt, nachts, und schnell noch die letzte Ölung gegeben. Pharma hatte ich Kreislaufstörungen, weil ich nachts so aus dem Bett gerufen wurde, mit dem Fahrrad hingeradelt bin. Zermatische Autofrei, da muss ich alles mit dem Fahrrad machen. Und eine Stunde, nachdem ich angekommen war, bin ich weg in der letzten Ölung. Ja, so, das dann, also am Donnerstag Abend, am Freitagabend, am Schabbatbeginn, wenn ich das so sagen darf, ich nehme mich nicht übel, kann jeder denken, ach komm, Gregor hat einen Vogel, das macht nichts. Das Lied des Mose und des Lammes, ein paar Gedanken einfach so, aus Dankbarkeit. Und dann die folgenden Abende jeweils über das Leid. Morgens werden wir morgen also über den Glauben, Mittwoch, Gott verlässt uns nicht, gehört zum Wesen des lebendigen Gottes. Dann auch der Mitleid hat mit uns und eben das Leid, der Glaube Abrahams irgendwo noch einflechten. Also so ungefähr. Ist etwas schwammig, aber dass ihr so eine Ahnung habt, um was es etwa so geht. Alles aber, liebe Geschwister, möge zur großen Ehre unseres Gottes dienen, des Gottes, der lebt und der Leben schafft, der alles im Griff hat. Und es möge auch dazu dienen, dass wir uns in Liebe annehmen. Denn je größer unser Gott erscheint, desto mehr können wir Liebe haben füreinander. Je kleiner der Gott ist, desto mehr Rechthaberei unter Gläubigen gibt es, nicht? Und Streitereien und Spalten, je kleiner der Gott ist. Weil dann jeder Gott spielt und Recht haben will. Wer einen großen Gott hat, der kann auch unter den Wiedergeborenen und denen, die an die rechtfertigende Gnade allein aus Glauben, als Gabe Gottes, Glauben, die haben einen großen Gott und auch ein weites Herz. Nicht? Jeder kann sich seiner Sache gewiss sein, ist auch wichtig, aber wir können uns dennoch sehr lieben. Es soll ja so sein, dass wenn wir Freizeiten halten, dass man sich freut hinzugehen, um die Geschwister zu sehen. Und ich denke, oh mit Trost, was muss ich da wiedersehen? Nicht? Also bei mir war es jetzt nicht. Ich bin voller Freude gekommen, weil wir ja einander schon länger kennen, etliche, und muss sagen, viel Liebe da ist. Auch mir gegenüber. Bei meiner begrenzten Sicht der Glaubensdinge ist auch viel Liebe da von der anderen Seite. Und das ist ein Zeugnis für mich der Größe. Wie Gott eben ganz groß ist und nicht so ein kleines Göttlein, das nur so denkt wie ich. Es kommt ja manchmal so, es gibt so Gruppen, wer nicht denkt wie diese Gruppe, da sagen sie, kein Kontakt mehr, keine Gemeinschaft. Also das heißt, sie haben ein kleines Göttlein, das nur so denkt wie sie. Da hat niemand sonst Platz. Oder nur so wie eine Bewegung oder irgendwie. Es wird immer alles, Gott wird gerne mal eingeschränkt auf die momentane Erkenntnis einer Kirche, einer Gemeinschaft, einer Gruppe. Und das ist schade. Das macht dann viel kaputt. Wo die rechtfertigende Gnade allein aus Glauben, also das heißt die Liebe von Gott her und die Rettung, alles von Gott her gesehen wird, da ist Gott groß und da kann man auch Liebe haben. Auch zu dem, der nicht gleich sieht und glaubt wie ich. Wo natürlich die rechtfertigende Gnade allein aus Glauben verdammt wird und mit Füßen getreten wird, wie der Vatikan das macht, da ist natürlich, wir haben sie zu lieben, aber dürfen uns keine, wie sagt man jetzt dem auf Deutsch, wie sagen wir, Musel, also Maulkorb anhängen lassen. Da sind wir auch verpflichtet, den Mund zu öffnen. Das ist wieder die andere Seite der Liebe, dass wir da auch reden. So, jetzt machen wir Schluss. Ja, wir wollen beten. Aber lieber Vater, du großer, wunderbarer, lebendiger Gott und Vater, du Gott unseres Heilandes Jeschuas, der du auch unser Gott bist und unser Vater bist, der du der Vater aller Vaterschaften bist, wir loben dich und erheben dich und danken dir, dass wir über die Schrift, dein fleischgewordenes Wort, dich kennen dürfen, tiefer kennenlernen dürfen, immer wieder, aber uns einfach freuen dürfen über deine Zuwendung, deine Liebe, die du uns dargestellt hast, vor allem in deinem geliebten Sohn Yeshua, der uns zum Weg geworden ist, zu dir zurück. So dürfen wir jetzt als solche, die durch ihn und mit ihm und in ihm ins Heiligtum hineinkommen durften, Hausgenossen wurden, dich einfach verherrlichen, dir einfach Danke sagen. Wie wir in der Schweiz sagen, Merci sagen. Einfach Vater, weil wir jetzt da sein dürfen, wo du bist im Geist. Auch wenn wir noch hier auf Erden sind, aber du hast uns vollkommen angenommen in deinem geliebten Sohn. Wir haben es nicht verdient, wir haben es nicht erwirken können. Aber jetzt hilf uns auch geheiligt zu leben, immer wieder es anzustreben, wenn wir schwach werden, wenn wir versagen, dass wir uns aufmachen in Demut und der Heiligung nachjagen, damit wir dich verherrlichen, innen wie auch außen. Da bedürfen wir deiner Hilfe, du gibst sie uns auch. Danke, Vater, im Namen Jeschuas. Amen.